Also für mich ist das der absolute Traumjob. Also ich könnte mir keinen anderen Job vorstellen, ja, weil ich Kinder liebe, Kinder und Jugendliche, und denen was mitzugeben. Und das mit Sport ist das Nonplusultra.
Ja. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist der Marek vom Pulschcast. Ich habe wieder einen neuen Gast. Mein Gast heute ist der Andreas Delp. Ich darf Andi sagen. Hallo Andi.
Hallo Marek.
Servus Andi. Du bist im Fahrrad da heute. Das heißt, du kommst gar nicht so weit her, ne? Erzähl mal, wo du herkommst.
Ja, aus Darmstadt, Kranichstein. Kann dir jetzt gar nicht sagen, wie viele Kilometer, aber ich habe es aufgezeichnet, so dreiviertel Stunde.
Okay, aber du hast gecheatet mit dem E-Bike, ne?
Ja, mit dem E-Bike.
Andi, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Ich vermute mal, es sind bestimmt 10 Jahre?
10, 15.
Ja. Du hast damals, glaube ich, schon bei der Firma von meinem Vater ab und zu Sportgeräte gekauft, ne?
Ja, also deinen Vater kenne ich noch wesentlich länger, wegen dem Verein, wegen AC Siegfried.
Mhm. Das war ein Gewichtheberverein, ne?
Ja, Kraft-Dreikampf dann hauptsächlich. Also früher Gewichtheber, ein Ringerverein und dann Kraft-Dreikampf. Und da war ich früher Gesamtsportwart und habe auch so ein bisschen mit den Geräten dann. Da hatten wir mal Multipress und so weiter, haben wir auch damals schon von deinem Vater bezogen. Mhm. Also ein paar Geräte.
Ja. Und darüber haben wir uns irgendwie kennengelernt, weil ich ja früher mit meiner Firma noch bei meinem Vater in der Firma war. Ne?
Oder? Ja. Wenn wir bei uns im Verein vom AC Siegfried Darmstadt da was gebraucht hatten, bin ich immer zu ihm dann gefahren, weil er schöne, robuste Ware macht. Mhm. Und da sind wir uns sonst erstmal beim Weg gelaufen.
Genau. Habe ich damals angefangen, 2008 habe ich angefangen mit kettlebell.de und hatte da das Lager bei meinem Vater. Und da sind wir uns irgendwann mal über den Weg gelaufen und du bist natürlich herausgestochen, weil sonst haben da nur Bodybuilder eingekauft.
Ja.
Dann haben wir uns, glaube ich, immer mal wieder, wenn du vorbeigekommen bist, ganz gut unterhalten. Ne?
Genau.
Das war immer spannend und bist mir eigentlich nie aus dem Kopf gegangen. Aber damals hast du noch als in deiner Rolle vom Verein eingekauft, ne?
Mhm. Erst im Verein und dann aber von der Arbeit. Also ich im Prinzip, das war so parallel, kann man sagen.
Genau. Ja. Also heute bist du ja da, weil ich deinen Job so cool finde. Deshalb bist du mir nie aus dem Kopf gegangen und ich immer dachte, wenn ich den Podcast hast, den muss ich mal einladen. Weil das so spannend ist, deine Arbeit. Du bist, wie nennt man es offiziell, Sozialarbeiter oder Jugendsozialarbeiter?
Ich bin Sozialarbeiter in der offenen Kinder- und Jugendarbeit.
Genau. Und das ist so ein Jugendclub, kann man sagen, der im Bereich Darmstadt oder im Vorort von Darmstadt, Kranichstein, ne, ist. Und du bist da pädagogischer Leiter.
Genau.
Ja. Cool. Und da arbeitest du dann auch mit Kindern und Jugendlichen im Fitnessbereich, kann man das so sagen?
Mhm, genau.
Okay. Ja. Okay. Und was genau machst du da? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also dein Kollege hat auch schon gefragt, was offenes Konzept oder offene Kinder- und Jugendarbeit bedeutet, ist, dass es freiwillig ist. Mhm. Ohne Anmeldung, kostet bei uns nichts. Man kann sich das so vorstellen, das ist wie ein Jugendzentrum, ein Jugendhaus, das allerdings auf Sport ausgerichtet ist. Mhm. Es hat eigentlich auch klassisch angefangen wie ein Jugendhaus, aber da hatten wir schon früher immer einen kleinen Kraftraum mit dabei. Und dann haben wir im Prinzip diese zwei Schienen gefahren. Einmal dieses klassische, offene, chillige, abhängende Jugendhaus mit Playstation, Sofa, Tischkickern, Billard plus diesem Sportbereich. Und wir haben aber gemerkt, dass bei uns in Kranichstein, das ist der kinderstärkste Stadtteil in Darmstadt, der Bedarf dann zur Betätigung zum Sport größer, immer mehr Raum eingenommen hat, als jetzt so dieses normale, klassische Jugendhaus.
Mhm. Und was sind da so für Kinder? Also ist das jetzt meine klassischen Vorurteile, schwierige, gewalttätige Jugendlichen, denen du irgendwie ein bisschen Energie nehmen musst? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wer ist da deine Kundschaft sozusagen?
Nein, das sind, also gewalttätig ist Vorurteil im Prinzip, was wir immer mit Kranichstein, mit den Hochhaussiedlungen im Prinzip in Verbindung bringt. Aber wir haben natürlich einen hohen Migrationshintergrund, einen Anteil von Kindern, die aus Familien kommen, wo die Eltern aus anderen Ländern vielleicht ihre Wurzeln haben, auch vielleicht nicht so betucht und eher so teilweise auch mit sozialen Hintergrund, also sozial schwach. Mhm. Aber was ich sagen muss, ist gerade dieser Mix, ja, dass viele verschiedene Kulturen da kommen, der birgt im Prinzip so die Herausforderung oder das Positive dabei auch. Ja, dass es nicht so 0815 ist, dass man weiß, was kommt, sondern ja, und der Sport ist ja eins der besten Medien, um von Herkunft, von Religion, von Hautfarbe, und sonstigen Backgrounds wegzukommen. Mhm. Ja. Es gibt ein Regelwerk, nach dem muss sich jeder richten. Ob es bei uns Kampfsport ist, haben wir auch eine Ausrichtung, mhm, oder Fitness ist. Die Regeln und auch gerade im Fitness das Positivste ist Miteinander, dass die Jüngeren mit den Älteren so kooperieren und sich gegenseitig unterstützen, was man ja beim Training mit Hilfestellung und so weiter an den Gewichten und sowas immer braucht. Und mhm, da ist der Respekt immer auf einem sehr hohen Level und deswegen ist es praktisch gar nicht so gegeben, dass man denken musste, jetzt hat man da ein schwieriges Klientel. Nee. Mhm.
Wie sieht denn da jetzt so dein Alltag aus? Ich habe jetzt mal auf der Website geguckt, das sieht erstmal sehr gechillt aus, hat jeden Tag nur 3 Stunden offen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du da nur 3 Stunden arbeitest. Was machst du da den ganzen Tag?
Ja, also wir sind ja, dadurch, dass wir Sport machen, haben wir schon von montags bis freitags so um die, wir sind so 20 Wochenstunden, wenn man die zusammenrechnet, mhm, an der normalen Öffnungszeit. Dann machen wir noch viele Projekte, wie jetzt zum Beispiel sind wir gerade in den Sommerferien bei den Ferienspielen. Das sind wir von morgens bis abends. Wir machen viele Projekte auch außer der Haus. Ja, wir machen, unterstützen Basketballveranstaltungen am Bürgerpark. Das ist so ein Sportzentrum, Areal, wo verschiedene Sportarten gemacht werden. Da machen wir manchmal so Turniere, die wir mit den Jugendlichen unterstützen. Ja, und so läppert sich das dann schon. Aber die klassische Öffnungszeit ist im Prinzip immer nachmittags, weil wir natürlich den Schulen keine Konkurrenz machen dürfen.
Ah, okay.
Ja. Verstehe. Was ja auch seit Jahren immer mehr so diesen Ganztagscharakter abbildet. Und bei uns fängt es praktisch so klassisch ab 16 Uhr an, wenn die Schulen dann wirklich zu sind und die Kinder dann in der Freizeit machen können. Und der Vorteil bei uns, auch nochmal zurückzukommen auf das Klientel, ist ja, die offene Kinder- und Jugendarbeit bedeutet, das ist ja freiwillig. Also die zu uns kommen, die sind ja auch vom motiviert, die kommen von sich aus. Werden jetzt nicht wie in der Schule, im Sportunterricht, einen Teil wollen, einen Teil haben keine Lust, aber bei uns kommen alle die wirklich da Lust drauf haben.
Mhm. Okay. Jetzt ist es ja nicht so, dass du nur mit den Kindern und Jugendlichen da am Pumpen bist. Deine Arbeit ist ja wahrscheinlich ziemlich vielfältig. Du hast jetzt auch heute gesagt, du kommst erst um 16, 17 Uhr raus, weil du die ganze Zeit Ferienspiele hast. Also offensichtlich betreust du jetzt auch so solche Sachen. Mhm. Was machst du noch? Also wenn Fitness ja wahrscheinlich nur ein kleiner Baustein ist deiner Arbeit.
Ja, also wir haben natürlich auch viel Bürokratie, ja, dass wir Planungen machen, Konzepte machen. Wir haben jetzt... Also klassisch hat ja vorhin beschrieben, mit einem normalen Jugendhaus angefangen. Dann haben wir das Sportprojekt immer weiter ausgeweitet und jetzt haben wir die Trägerschaft übernommen von einem Querschnittsthema in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Darmstadt. Das bedeutet, da gibt es natürlich verschiedene Themen, wie ob das jetzt Nachmittagsfortbildungen sind, also Nachhilfe. Und wir haben Sport, Bewegung, Ernährung. Das ist ein Querschnittsthema, was das Jugendamt gewünscht hat, dass ein Träger, wir sind freier Träger, Netzwerk Rope e.V., das im Prinzip abbildet und unterstützt. Ja, das ist, bedeutet, dass im ganzen Stadtgebiet von Darmstadt, wir haben jetzt 3 Zentren, eins in Kranichstein, eins in der Innenstadt im Martinsviertel und eins in Eberstadt, da sind Einrichtungen, ja, mit verschiedenem Charakter. Das eine ist eine Halle, wo Fußball gespielt werden kann, das andere ist auch so ein Multifunktions- mit Boxen in Eberstadt und bei uns haben wir einen Kampfsportgym und diesen Fitnessraum. Mhm. Und unser Thema ist im Prinzip, das bedeutet, dass wir auch nicht nur rein mit Kindern und Jugendlichen in einem Haus trainieren, sondern dass wir auch zum Beispiel Kollegen fortbilden, dass wir unterstützen, wenn, wie gesagt, jetzt bei Ferienspielen machen wir auch Sportprogramme, die wir dann anbieten. Turniere hatte ich schon erwähnt, dann unterstützen wir auch beim Stadtteilfest, machen da praktisch noch Angebote für Kinder, dass die im Prinzip.
Ist das immer in Gruppen, wenn du mit Kindern arbeitest oder machst du halt so, wie ich mir das vorstelle, bei einem so ein 1:1 Coaching im Krafttraining oder flex mal da mehr oder so, solche individuellen Anleitungen machst du auch, oder?
Ja, also wenn wir jetzt bei uns im Fitnessraum sind, da achten wir schon drauf, dass wir Kinder, die nur mal so reinschnuppern, die halt nicht diese Regelmäßigkeit haben, wie es in einem normalen klassischen Sportverein ist, wo sie angemeldet, wo die Eltern Geld bezahlen, wo montags oder freitags Fußballtraining ist, sondern bei uns ist viel Freiwilligkeit. Das heißt, da ist nicht so diese Regelmäßigkeit gegeben. Mhm. Und ja, da ist es im Prinzip So, dass die ganz normal den Einstieg bei uns finden. Die kriegen die Sachen erklärt. Ich habe noch einen zweiten Kollegen mit dabei, der das betreut. Der war früher auf der Bühne gewesen. Mhm. Der kommt also aus dem Bodybuilding. Mhm. Hat auch sehr viel Ahnung. Mhm. Gerade was jede Muskelgruppe mit verschiedenen Übungen angesteuert werden kann. Da hat er wirklich ein enormes Wissen. Und war, glaube ich, Dritter bei der Deutschen Meisterschaft in den 80ern gewesen, bei den Junioren. Also schon eine gute Expertise und da kriegen sie so den Einstieg. Ja? Ich komme ja so ein bisschen aus dem Kraft-3-Kampf, habe da meine Wurzeln auch so und, ja, und dann fangen wir an mit freien Übungen, dass wir praktisch erstmal so die Grundkörperhaltung mit denen trainieren, eine klassische Kniebeuge und so weiter. Das sind ja schon so athletische Übungen und das hinzukriegen, ist ja schon ein Unterschied, als wenn Kinder und Jugendliche, meistens dürfen die erst ab 16 anfangen. Bei uns ist die Untergrenze 14 Jahre. Es hat aber eher einen pädagogischen Hintergrund, nicht, weil viele immer kommen, die haben so das Vorurteil, denken, dass die Kinder von den Eltern beigebracht kriegen, dass wenn die mit 8, 9, 10 Jahren mit Krafttraining anfangen, dass dann irgendwann nicht mehr wachsen. Mhm. Ja, aber ist ja klar widerlegt, sondern bei uns geht es einfach nur darum, dass die diese Motivation oder diese Sinnhaftigkeit wahrnehmen und das nicht so spielerisch wahrnehmen, sondern dass die gezielt trainieren, dass sie wissen, was sie machen, dass sie eine Regelmäßigkeit an den Tag legen, Disziplin auch dabei haben, aufpassen und sich nicht verletzen, nicht übernehmen. Mhm. Bei uns sind natürlich auch 90% Jungs, ja. Und bei denen merkt man schon den Unterschied zu den Mädchen. Jungs wollen sich halt immer messen und müssen immer wissen, ich schaffe mehr wie der andere und so weiter. Da geht es eher so ums Einbremsen. Deswegen ist bei uns 14 so die Untergrenze.
Was bedeutet Einbrennen?
Einbremsen.
Einbremsen.
Okay. Einbremsen, dass man sagt, okay, mach ein bisschen weniger Gewicht, dass wir auf die Ausführung, auf die Qualität der Übungen Wert legen.
Okay. Gehen wir nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück. Mich würde nochmal interessieren, wie du eigentlich dazu gekommen bist. Du hast jetzt gesagt, deine Wurzeln sind ja im Kraft-3-Kampf und jetzt bist du pädagogischer Leiter. Wie war denn der Weg dahin?
Ich habe im Prinzip nach meinem Abitur erstmal ein Handwerk gelernt und dann habe ich Sportwissenschaft, also Sport auf Lehramt angefangen zu studieren. Ja, ich wollte eigentlich dann, habe mir gedacht, Sportlehrer, Kindern was beibringen. Bei mir ist immer so das Ziel, also ich habe immer gedacht, mein Fokus liegt schon bei Kindern und Jugendlichen, weil ich Kinder liebe über alles, denen was mitzugeben und so auch zu helfen. Nur habe ich dann im Studium dann festgestellt, dass dieses Schulsystem auch nicht so das Optimalste ist und habe dann praktisch von Lehramt auf Magister Sportwissenschaft mit Soziologie und Pädagogik als Nebenfach abgeschlossen, um die Freiheit zu haben, das, was ich für sinnvoll halte, an Kinder und Jugendliche zu bringen. Und da hat sich für mich dann die Situation ergeben, dass ich praktisch da in dem Jugendhaus erstmal nur als, das war so ein Arbeitsbeschaffungsprojekt, angefangen habe und dann immer sukzessiv immer mehr da den Fuß reingekriegt habe und dann auch den Sport dort etablieren konnte und dann gemerkt habe, ich konnte das, was ich für sinnvoll halte, dort einbringen. Also nicht im Prinzip dieses klassische Sportartenmodell, was es in Schulen gibt, dass du vorgegeben kriegst, das und das musst du in der Jahrgangsstufe machen, sondern da habe ich wirklich, glaube ich, ein Unikum hier in Deutschland oder so, dass man wirklich, es gibt natürlich auch noch andere super Sportprojekte, auch in Frankfurt, aber in der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen zum Sport zu begeistern, das ist für mich ein Jackpot. Das ist eigentlich das Schönste, was es gibt.
Ja. Und war ja für dich jetzt auch dann ein Erfolgsmodell. Du sagst, du machst es schon seit 20 Jahren jetzt, ne?
Ja.
Hast keine.
Werde jetzt 54 und merke jetzt schon langsam, komme ich auch an meine Grenzen und kann zwar noch mit den Kindern und Jugendlichen ein bisschen mithalten, aber die halten mich auch wiederum jung und aktiv. Man muss immer natürlich ein bisschen was vormachen, erklären und so weiter. Und dadurch, dass da mein Herz auch sehr dran hängt und ich mitkriege, wenn Kinder und Jugendliche da Spaß entwickeln und dabei bleiben, ja, dann ist das schon die halbe Miete.
Ja. Ja. Was sind denn so, wenn du sagst, du hast da jetzt schon einige Erfolge auch und siehst, wie die Kinder dabei bleiben, was sind denn so positive Veränderungen, die du bei so Kindern siehst? Hast du vielleicht mal ein Beispiel? Also was kann denn Fitness und Sport erreichen bei solchen
Kindern? Also ich muss ja sagen, es kommen natürlich schon Kinder und Jugendliche, die ja, mit Drogen vielleicht mal konfrontiert sind, die auch mit Gewalt und so weiter, ist auch natürlich ein Thema bei uns. Und wenn du eine Rückmeldung kriegst von einem, dann sehe ich jetzt, der ist jetzt bei der Ordnungspolizei hier in Darmstadt bei uns oder Kommunalpolizei. Und der hat bei uns angefangen. Und wenn du eine Rückmeldung kriegst, dann sagst du, Andi, wenn ich damals nicht zu dir gekommen wäre und mit bei dir das Training gelernt hätte oder so, dann wüsste ja nicht, auf welche Bahn er sonst gekommen wäre. Also
krass, okay.
Sport ist da schon natürlich was Sinnvolles, was Selbstbewusstsein und Resilienz aufbaut. Ja, wissen wir ja, ob das jetzt Kampfsport ist oder ob das Training am eigenen Körper ist, wenn man seine eigenen Kräfte, ein Ziel verfolgt, lernen Kinder natürlich schnell, wie sie sich auch mit anderen Zielen auseinandersetzen, um die Ziele, die vielleicht im Berufsleben dann wichtig sind, zu erreichen, sich da rausarbeiten können. Ja? Mhm. Und das, wenn du so Rückmeldungen kriegst, dass du positiv und sagen, ja, das hat mir so gut getan, und dann siehst du sie 10 Jahre später und die haben ihren Weg gemacht, dann ist das im Prinzip das. Da geht es einfach daran, sieht man ja, dass es nicht einfach rein um den Sport geht, sondern bei uns geht es um die persönliche Bildung von Kindern und Jugendlichen.
Persönliche Bildung, kannst du das nochmal definieren? Also nicht natürlich Körperbildung in dem Fall, sondern Kopf.
Persönlichkeit.
Genau,
ihre Persönlichkeit. Selbstbewusstsein.
Mhm.
Ja, Stärke, Widerstandskraft. Ja.
Mhm.
Gerade beim Krafttraining ist ja so, könnte man ja so banal irgendwie denken, ja, jeden Tag irgendwie so Gewichte stemmen oder so, ist ja total sinnlos. Aber wenn Kinder sich mit ihrem eigenen Körper befassen, ja, wissen, dann kommt auch Thema Ernährung dazu.
Mhm.
Ja, also alles so positive Aspekte, dann ist es natürlich was Besseres, als wenn die Kinder sich meinetwegen, na, ich will jetzt da nicht anderen Themen zu nahe treten, weil es hat alles ihren Platz in der Kinder- und Jugendarbeit, wenn sie jetzt vorm Computer sitzen oder wenn sie zocken, ja, oder Playstation oder sowas spielen. Mhm. Da kann man natürlich auch vielleicht mit Geld verdienen später, aber da wissen wir, dass es das, begrenzter oder ein kleinerer Anteil ist,
ja. Ja,
deren, die das da schaffen, da irgendwie ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Und Sport ist halt wirklich aus meiner Sicht was Kinder positiv stimulieren kann und die was für ihr ganzes Leben da mitnehmen können.
Das war das, was mich auch immer so motiviert hat an den Gesprächen, weil du sozusagen meiner Arbeit, dem Fitnessgeräte im weitesten Sinne auch irgendwie einen Sinn gegeben hast, weil sonst bin ich ja über die Jahre eher, muss ich sagen, fitnesskritisch geworden, so, wo ich immer dachte, eigentlich können andere Sportarten mehr, Teamsport, Kampfsport, haben irgendwie mehr Philosophie, Fitness ist so doch eher stupide und du hast mir immer gezeigt, nein, man kann auch mit Fitness die Welt zu einem besseren Platz machen, so, und das kann auch was und trotzdem die Frage an dich nochmal, also was kann Fitness im Vergleich zu einem, ich komme jetzt aus dem Basketball oder Fußball, da ist es ja schon lange bekannt, da gibt es ja viele Projekte, die Kinder von der Straße holen, sage ich jetzt mal einfach, in Sportvereine integrieren. Fitness ist da so ein bisschen, einfach weil es auch ein jüngerer Sport ist sozusagen, Nachzügler. Du hast jetzt Sachen erwähnt wie Disziplin, die Regelmäßigkeit, das Gewicht überwinden. Das sind so Sachen, denke ich, die auf jeden Fall Fitness kann, womit sich andere Sportarten vielleicht schwerer tun.
Ja.
Was sind deiner Meinung nach die Vorteile von Fitness gegenüber anderen Sportarten?
Also ich muss sagen, Fußball ist zum Beispiel auch ein Thema, was bei uns stark populär ist. Ja? Weil gerade jetzt in der Zeit, wo wir viele Geflüchtete bei uns aufnehmen und haben, ist es ganz einfach, wenn man sich gar nicht verbal artikulieren kann mit der Sprache oder sonst irgendwas, Fußball kennt jeder, ja, so ist es. Und so ist es auch ähnlich mit Krafttraining, da kommen wir vielleicht später ja noch drauf, ist ja auch eines der ältesten Sportarten, die es gibt. Ja? Und da finde ich, dass wenn die Kinder und Jugendlichen sich mit ihrem Körper beschäftigen, ja, also immer weiter ihre Ziele setzen. Und da kommen auch viele, die, sag ich mal, mit der Ernährung so ein bisschen, mit dem Übergewicht vielleicht ein bisschen hadern. Ja, und da den Weg finden zu einem positiven Körperbild. Und gerade wenn ich jetzt bei uns die Jungs sehe, die schon so ein bisschen auf der Straße, also es gibt schon Versuchungen in Granstein oder generell für Kinder und Jugendliche, in ihrer Freizeit irgendwelche Sachen zu machen, die vielleicht nicht so positiv sind, merke ich, dass wenn diejenigen, die dann freiwillig kommen, die dann zu uns den Weg finden und das mal ausprobieren und merken, auch Freunde, die da sagen, ja, ich gehe da beim Andi trainieren oder gehe da in den Schlepper, ist so dieser Fachbegriff oder dieser der Ort, der bei uns so genannt wird, dann zieht es schon auch andere mit. Mhm. Ja.
Okay. Und hast du da nicht manchmal auch Angst oder Respekt vor, dass die Jungs dann übertreiben und irgendwie anfangen, auf falschem Wege dann zu stoffen? Weil der Weg ist ja leider relativ nah, ne? Mhm. Also man kommt dann relativ schnell in diese Aufwärtsspirale, die Jungs wollen mehr und versuchen sich dadurch zu profilieren. Wie gehst du da um oder vielleicht wieder tust du da präventiv arbeiten?
Also wenn die Fragen kommen, da die bei uns in dem Alter, also der Hauptteil ist so zwischen 14 und 18, sage ich mal, spätestens ab 18 sind sie dann schon der Phase, wenn sie sich vielleicht dann in irgendeinem Studio anmelden, dass sie damit in Berührung kommen, ist es so, ich erkläre halt eigentlich, wie es so ist. Ja? Bei mir ist es so körperlich, ich habe nur eine Niere und bei mir war das auch nie ein Thema. Und ich erkläre es dann immer so, dass sie mehr davon haben, wenn sie die Muskulatur natürlich aufbauen, anstatt schnell ein Ziel erreichen wollen. Ja? Was auch viele denken, ich versuche schnell, haben keine Geduld und Disziplin und dann helfen sich mit irgendwelchen Substanzen. Kläre ich immer auf, dass es erstens mal eine bessere Qualität der Muskulatur hat und das natürlich auch viel länger hält und dass es auch viel mehr Arbeit und viel mehr Disziplin braucht. Hm. Ja, zu den Hilfsmitteln kann jeder irgendwie greifen, aber die Beispiele, was auch für Spätfolgen kommen können, wie sich der Körper auch verändert, ja, die Gefahren, die damit im Begriff sind, deswegen gehen wir da schon mit dem Thema um und wir sind dann sensibel und hören, wenn die Fragen kommen, aber wir erklären das auch gleich in der Richtung, dass das alles so ein ruhiges Roulette ist, dass es im Prinzip ist wie Drogen. Hm. Ja? Und man weiß ja erstmal nicht, was man irgendwo von irgendjemandem um die Ecke kriegt, der einfach nur Profit machen will. Hm. Und Erfahrungen durch einen Verein, wo ich früher war, wo auch, sage ich mal, das Thema gegeben war, dass da welche vielleicht mal einen Stoff genommen oder nicht, ist halt so eine Sache, dass das bei den meisten, die ich jetzt schon kenne, also ich bin jetzt, wie lange, ich glaube 30 Jahre bin ich jetzt schon da im Kraftsport, im Verein und so weiter und kriege mit, dass die früher auch mal da über die Stränge geschlagen haben mit Substanzen, alle jetzt schon ihre Problemchen haben, ja, körperlich, ja, von Organen und so weiter. Das ist schon eine Sache, die man eigentlich nicht aufs Spiel setzen sollte.
Mhm. Und diese Gefahr, die du jetzt angesprochen hast, also die besteht ja, dass sie da innerhalb der Fitnessbranche auch wieder auf die schiefe Bahn geraten können. In anderen Sportarten ist das aus meiner Sicht nicht so gegeben, oder? Also da kannst du nicht so, ist der Missbrauch nicht so omnipräsent, oder?
Ja. Also im Kraft, also bei uns, wenn es um Körper geht, fangen die Fragen meistens ja so an, wie kann ich abnehmen oder wie muss ich mich richtig ernähren? Ja, und die Ernährung ist eigentlich auch für die heutige Zeit von Kindern, die ja mit Internet und so weiter, auch mit der Schulbildung und so weiter, kriegen sie es ja schon mit. Und die Kinder wissen eigentlich, ja, Zucker ist schlecht, ja, Obst, Gemüse und so weiter, sich gesund zu ernähren. Und da kommen die Fragen, also das Thema, wenn es gerade auch um so Eiweißshakes und sowas geht, kommen wir dann immer zu dem Thema, wo wir dann erklären, was die gesunde Ernährung bedeutet. Und auch, dass im Prinzip die Zufuhr von Eiweiß, ja, für den Aufbau jetzt eigentlich in dem Kinder- und Jugendalter jetzt erstmal keinen Sinn macht, weil das, was der Körper im Prinzip umsetzen kann, das Eiweiß, wissen wir ja, 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht umgerechnet, das können Sie mit der ganz normalen Ernährung, wenn Sie da ein bisschen drauf achten, mit Hähnchen, mit Eiweiß, mit Eiern, ja, mit ein bisschen Fleisch und so weiter, da einen gesunden Mix finden, Nüsse und so weiter, da weisen wir es schon drauf hin, ist eigentlich alles gegeben, ohne dass wir jetzt in den Level geht, dass man sich noch mit einem Eiweißshake anfängt und dann denkt, ah, vielleicht brauchst du auch noch was anderes, dann nehme ich nochmal Aminosäuren, fang das und das an. Und da ist man ja schon in der Richtung, dass man sich irgendwie mit Nahrungsergänzungsmitteln auseinandersetzt und dann ist der Weg auch nicht mehr weit, jetzt vielleicht die Entscheidung zu treffen, ich nehme mal vielleicht Testo oder irgendwas so und lassen sich gerade heutzutage im Internet irgendwelche Sachen, Weisheiten da erzählen, die von vorne und hinten nicht stimmen. Deswegen sind wir da schon bedacht, dass wir die so aufklären, und dass es in die richtige Richtung geht.
Du hast vorhin im Vorgespräch ja auch gesagt, also letztendlich ist es sogar dein Ziel, dass sie irgendwann, wenn sie größer, älter werden, sich in einem McFit oder Co. anmelden, damit sie sozusagen da auch weiter trainieren können. Habe ich so ein bisschen geschluckt, weil ich dachte, ah, jetzt waren sie da in der behüteten Welt bei dir, so im Non-Profit-Bereich und jetzt in so ein Studio, was weiß ich, McFit und oder irgendwelche anderen Studioketten, vielleicht auch Inhaber geführt, aber wo es immer letztendlich nur geht um Thekenumsätze, Vertragsverlängerungen und letztendlich den neuen Sportwagen vom Chef.
Ja,
das ist ja dann eine andere Welt. So, ne? Wie bereitest du darauf vor?
Also es ist bei mir, ich sehe das so, ich habe jetzt in meiner Zeit zwei Kinder und Jugendliche dazu gekriegt, auch in dem Sportverein zu gehen. Also bei uns im Athletik, AC Siegfried im Prinzip, der Kraft-3-Kampf auch macht. Weil da weiß man ja, da sind auch wieder Trainer, die 1:1 mit einem arbeiten, nach Trainingsplänen und so weiter, was natürlich bei McFit und Co. überhaupt nicht gegeben ist.
Ja, da ist das auch dein Plan A, sozusagen, die lieber in einem Verein unterzubringen?
Genau. So, und bei einem habe ich auch mitgekriegt, dass der auch wirklich im Kraft-3-Kampf sich richtig hochgearbeitet hat. Leider wahrscheinlich auch, man kann das ja ein bisschen abschätzen, wenn man im Jahr das Doppelte an seiner maximalen Leistung steigert, dass da vielleicht auch wieder ein bisschen was mit im Spiel ist. Aber da merke ich, also wir legen Grundlagen, ja, und mein Ziel ist auch immer, sag ich mal, eine saubere Ausführung mit, nicht an Maschinen, sondern mit freien, mit klassischen Kniebeuge, ja, freies Bankdrücken, ja, Kreuzheben, so diese Grundübung, mit einer richtigen Körperhaltung, mit der Grundspannung und so weiter, Fußstellung, und wir achten da schon auf Details, da will ich jetzt nicht so nahe treten, aber sag ich mal, in so einem normalen, kommerziellen Fitnessstudio, wie du es eben schon gesagt hast, da geht es einfach nur um Kommerz. Ja? Mhm. Und wir, die Grundlagen, wenn die bei uns diese Schule mitgemacht haben, da wissen sie schon genau, wie die Übungen funktionieren sollten, die Körperhaltung und so weiter, dass sie da auch safe sind, dass sie da geschützt sind und keine Fehler machen.
Ja, da wäre jetzt mal eine Frage gewesen, was deine Ziele da sind, aber letztendlich sagst du, die Grundlagen, Grundübungen mitgeben, von denen sie dann ihr Leben lang zehren können, ne?
Und lernen, ihren Körper kennenzulernen. Ja, also wie gesagt, die Übungen sauber zu machen und wissen, wenn sie welche Bewegungen machen, welchen Muskel sie trainieren und auch in welcher Form. Natürlich diese ganzen Parameter wie submaximales Training, Maximaltraining, je nach der Zielsetzung, ob sie jetzt Kraft aufbauen oder ob sie Kraftausdauer, dass sie da wissen, wie sie mit den Belastungsgrößen arbeiten können, um das Ziel auch zu erreichen, was sie wollen. Also dass sie das wirklich verstehen, was sie mit ihrem Körper machen und in welcher Form, und dass sie sich vor allen Dingen auch geschützt sind. Also ich muss sagen, ich habe früher bei uns in Darmstadt gab es Hochschulstadion, da gab es einen Kraftraum, dann haben wir in Weiderstadt einen kleinen Kraftraum gehabt und wir haben das für uns selbst didaktisch irgendwie, also autodidaktisch irgendwie gelernt, und wir haben schon viel falsch gemacht, muss ich sagen. Wenn ich jetzt im Nachhinein mich da ein bisschen reingearbeitet habe, auch im Sportverein ein paar Bücher gelesen habe und so weiter,
ja,
Wissenschaft da auch ein bisschen weitergegangen ist, ist es tatsächlich so, dass ich versuche, das von Grund auf jetzt den Kindern schon so beizubringen, dass sie verstehen, wie die richtigen Bewegungsausführungen funktionieren.
Wir waren vorhin stehen geblieben, wo du gesagt hast, so Erfolgsgeschichte ist auf jeden Fall, wenn einer nach 10 Jahren ankommt und sagt, Andi, du hast mich auf den richtigen Weg damals gebracht. Was ist denn so das Gegenteil, wo dich mega runterzieht bei deiner Arbeit? Hast du so Sachen auch, wo du sagst, da würdest du am liebsten alles hinschmeißen?
Ja gut, das ist jetzt im Fitnessbereich eher weniger. Ja, da geht es wirklich darum, die trainieren für sich, für ihren Körper. In dem Kampfsportgym ist es natürlich so, das ist immer ein bisschen zweischneidig, dass man sagt, Kampfsport als Gewaltprävention. Und da ist es dann immer so, wenn wir das mitkriegen, in Kranichstein, also bei uns ist es schon, da geht's, ist schon, wird, werden die Ellbogen schon ausgefahren und da gibt es entweder Täter, Opfer in den Schulen. Und da ist man in der Clique, ist der Starke oder ist er der Schwache? Ja? Und da wissen wir, wenn die Kinder und Jugendlichen das, was wir ihnen dann beibringen, so als Selbstverteidigung oder sowas dann auch ausüben und wir mitkriegen, dass sie sich in der Schule nochmal ein bisschen handgreiflich auseinandersetzen, dann trifft mich das schon. Und dann gehen wir natürlich auch immer in den Bereich über, dass es bei uns nicht ein reiner Kampfsportverein ist, sondern wir ja auch Pädagogik dabei haben und denen erklären, es geht um Respekt, es geht um das Miteinander. Die Regeln sind wichtig und wir sind Vorbilder auch im Kampfsport und nehmen das nur als Sport und nicht jetzt in dem Sinn als Selbstverteidigung oder dafür, andere weh zu tun auf der Straße. Mhm. Ja, und das tut mir dann schon immer ein bisschen weh, aber das gehört halt dazu, weil das ist schwierig zu vermeiden. Aber meine Geschichte ist auch, ich habe auch im Kampfsport mit 11 Jahren angefangen und ich habe das damals auch gemerkt, dass der Trainer ist entscheidend, weil man kann Karate oder Kickboxen so trainieren und so trainieren. Das hängt immer vom Trainer ab, wie er erklärt, um was es geht, dass es ein Sport ist und dass es wirklich ein Respekt dem Gegner gegenüber, egal, hatte ich vorhin, glaube ich, schon erwähnt, egal welche Hautfarbe, welche Herkunft, welches Alter, welche Gewichtsklasse, sondern es geht um den Respekt mit dem Gegner. Und wenn man das lernt und vorgelebt kriegt, dann hat es mir damals in meiner Geschichte auch gut getan, dass ich gar nicht irgendwelche Aggressionen oder sonst wo irgendwie auf der Straße oder sowas ausleben musste, ja, was so in dem normalen Schulalltag schon auf jeden Fall an der Tagesordnung ist. Und da hat das Selbstbewusstsein, also das Training durch, ob das Kampfsport ist oder genauso im Krafttraining auch dafür, wenn die Jungs wissen, ah, sie laufen mit einem breiteren Schulter, die Brust geht raus und so weiter, ja, dann wirkt es schon ganz anders, als wenn die so eingefallen oder die Schultern so nach unten hängen lassen. Mhm. Ja, das macht schon dann einen Unterschied. Und da, aber das wieder, wie gesagt, so richtig negative Erlebnisse oder Ereignisse, habe ich das nicht, Verletzungen hatte ich bis jetzt auch keine großen. Eher mal, das ist das Thema momentan, was bei uns populär ist, dass Kinder gerne raufen. Ja, ist eher so ein Ringen, manchmal auch so ein Boxen, also zu uns kommen, wollen einfach nur sich untereinander ein bisschen mit Handschuhen bearbeiten, um so die Rangordnung vielleicht auch ein bisschen auszukristallisieren. Aber da sind bis jetzt in den 19 Jahren auch nicht viel Verletzungen passiert. Ja, einen hatte ich mal ein Handgelenk, der ist falsch gefallen. Aber ansonsten ist bis jetzt so von Negativen kann ich das eigentlich nicht sagen. Und außerdem überwiegt das Positive so sehr, dass das, ja, glaube ich,
unterm Strich ist. Ich habe gerade kurz überlegt, also dieses, wenn du sagst, dass so ein junger Mann dann breitschultriger läuft, sendet das nicht auch manchmal die falschen Signale? Also weil er dann irgendwie aggressiver wirkt oder stärker wirkt und er tut dann nicht damit auch dann lernen, dass man im jungen Alter vieles überspielen kann mit einem ersten Eindruck und dann vielleicht gar nicht so viel auf der Kanne haben muss?
Ja, das, also...
Oder ist das ein Vorurteil von mir?
Ja, nicht ein Vorurteil. Das kann ja theoretisch sein. Also natürlich trainieren die Jungs ja auch schon, eine starke Brust haben oder vielleicht einen dicken Bizeps oder so einen Arm zu haben, um ein bisschen zu demonstrieren oder ein bisschen Show zu machen, ja.
Aber das wirst du ihnen zugestehen, so?
Ja, und das ist jetzt für mich jetzt eher mal jetzt kein Bedenken. Man merkt halt natürlich, es gibt dann schon verschiedene, das sind dann aber die Charaktere, die dann so spielen, ja, die man dann immer erklären muss, auch die Kampfsport machen, die dann behaupten, ja, ich mache schon lange Kickboxen oder ich bin Kickboxer. Man merkt dann, dass die vielleicht dann sich zwar da angemeldet haben oder das mal trainiert haben, aber von der Technik oder so weiter das auch nicht, also sich vielleicht ein bisschen selbst überschätzen und das so nach außen tragen. Und dann erklären wir, dann norden wir die schon ein und kriegen dann mit, wenn die dann einen richtigen Gegner oder sowas haben. Und genauso auch im Training. Ja? Mhm. Was man beim Krafttraining auch immer merkt und auch die Kinder schon merken, ist, die Regelmäßigkeit ist halt der Schlüssel. Weil wenn man jetzt einmal kommt und dann in 4 Wochen erst wieder, macht man ja keine Fortschritte. Ne? Und wenn die Freunde dann, die dann regelmäßig kommen, dann mal 10 Kilo mehr plötzlich drücken als die halt nicht so regelmäßig kommen, dann verstehen die schon, auf was es ankommt. Ja, und das, ja, aber das mit dem, dass sie jetzt da breit rumlaufen oder das irgendwie so nach außen hängen lassen, glaube ich, ist, also der Körperkult ist bei uns durch Medien, durch Werbung und so weiter, ist ja sowieso schon extrem gehypt, durch YouTube oder Instagram und so weiter, wo die Werbeindustrie, sage ich mal, so dieses Schönheitsideal da aufbaut, das ist schon, muss ich sagen, stärker als in meiner Kindheit und Jugend ausgeprägt, ne? Bei Kindern und Jugendlichen. Fängt also schon früh an, ja, ob sich Mädels jetzt immer rausputzen oder Jungs auch auf ihren Körper achten. Und es ist schon, aber es ist ja was Positives, wenn sie jetzt nicht übertreiben. Und das wird in dem Jugendalter jetzt, glaube ich, auch gar nicht so passieren. ist das alles noch im Rahmen.
Letzte Woche hast du mich ja eingeladen zu einer Eröffnung. Ich hatte leider keine Zeit, aber da habt ihr so ein Cross-Training-Station bekommen im Sportclub. Mhm. Und ihr habt ja, glaube ich, noch so eine andere Calisthenics-Station auch, habe ich gelesen, ne?
Ja, das wurde im Prinzip so fälschlicherweise genannt. Also es gibt in Kranichstein, ist im Outdoor-Bereich, die ist öffentlich halt, ist eine Calisthenics-Anlage jetzt erstellt worden. Das haben sich Kinder und Jugendliche gewünscht, ist dann geplant, umgesetzt worden. Und die ist halt nicht betreut. Da haben wir auch schon überlegt, dass wir da vielleicht auch mal so ein, zwei Stunden in der Woche da mal vor Ort sind und gucken. Aber es läuft meistens selbst. Und wir haben bei uns in dem Gym, wo wir einen großen Mattenbereich haben, haben wir jetzt eine Turnanlage installieren lassen. Also das haben wir selbst installiert. Wir haben also praktisch Material nur angeschafft. Mhm. Und ja, es ist im Prinzip eine Hangelleiter, die ist 6 Meter lang und mit einer außen ausgelegten Klimmzugstange. Und dazu haben wir halt viele Sachen, was funktionales Training dann noch mit. Wir haben einen TRX-Trainer, wir haben Tourenringe dran, wir haben Ösen dran, um praktisch mit den Seilen. Wir haben 3 verschiedene Größen an Seilen im Prinzip. Dann haben wir Kettlebells, Kurzhalten, Kleinhalten. Also wir haben so Springtipps, dass man im Prinzip die klassischen Crossfit-Übungen, wo ich praktisch immer sage, Crossfit wissen wir ja sehr geschützt, wir nennen es dann halt immer Cross-Training. Mhm. Also diese Mix an funktionalen Übungen, von Kraftübungen, die wir dann im Prinzip wie so ein Zirkeltraining machen, dass man da auch ein bisschen das Körpergefühl und den ganzen Körper mit Körperspannung so bearbeitet. Weil es ist von den Kindern und Jugendlichen gewünscht worden, diese Calisthenics-Anlage. Das ist also auch schon ein Begriff, dass sie mit ihrem eigenen Körpergewicht trainieren. Und da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil da ist immer der Irrglaube, dass viele Eltern oder meinen, dass mit dem Körpergewicht trainieren erstmal nicht so schlimm ist. Aber wir wissen, wenn jetzt ein Kind eine Liegestütze macht, also eine richtig klassische mit einem auf den Füßen, ist die Belastung meistens schon viel zu groß oder ein Klimmzug viel zu groß, anstatt wir machen das mit den Übungen. Gerade ein TRX-Trainer kann man das ja je nach der nach dem Winkel, Körperstellung im Prinzip, kann man das so machen, dass man seine 10, 12, 15 Wiederholungen schafft und nicht nur 2 im Klimmzug. Und deswegen bevorzuge ich das schon, ja, dass man da mit Körpertraining arbeitet. Aber auch wieder, da ist das Wichtige, dass man das gut anleitet. Auch gerade in der heutigen Zeit mit YouTube und so weiter haben wir auch oft die Themen, dass Kinder kommen, guck mal, ich habe die Übung jetzt gesehen und so weiter. Und wir erklären ihnen auch immer, bevor ihr jetzt irgendwas aus dem Internet euch versucht auszuprobieren, kommt lieber erstmal zu uns. Wir erklären euch die Übung genau und wissen, was positiv, was für und wieder bei den Übungen praktisch ist. Okay. Und das ist so mal so ein Highlight, so ein Zusatz gewesen, den wir da aufgebaut haben, weil wir wussten, es geht halt dieses reine Krafttraining. Dann gehen wir jetzt über zum funktionalen Training mit also da ist ja unbegrenzte Möglichkeiten, die man da im Prinzip dann im ganzen Körper trainieren kann.
Also sagst du, von der Ausstattung her habt ihr eigentlich alles, was ein gutes Fitnessstudio auch bietet, oder?
Außer Cardio, das hatten wir auch. Wir hatten ein Laufband jahrelang, das haben wir gesponsert gekriegt oder gestiftet von einem privaten Bereich, ein Sitzfahrrad und ein Laufband. Aber da ist leider jetzt das Laufband ausgeleiert und der Hersteller ist, weiß nicht, ob er insolvent ist oder sowas, aber es ist schwierig, an Ersatzteile ranzukommen. Und es wird zwar immer noch gewünscht von den Kindern, weil sie es wissen, dass es das da mal gab, aber eigentlich bin ich auch immer lieber der Freund von draußen in der Natur laufen. Ich erkläre auch immer, dass das Laufband ja immer nur so ein bisschen semi-professionell ist, weil der Fuß ja praktisch nur auf das Band gesetzt wird, aber das wirkt natürlich immer schon diesen Studio-Charakter, dass wenn auch ein Laufband mit dabei ist und ein Fahrrad. Aber an sich haben wir alles von Kurzhanteln bis Langhanteln, freie Kniebeugen, eine Multipresse, Zugmaschinen, Beinstrecker, ja, diese alten Schnellgeräte, die ja immer noch super Dienste erweisen, die man umstellen kann mit dem.
Die werden wieder sehr, sehr hoch gehandelt. Die kannst du gut verkaufen, eine neue Ausstattung kaufen.
Echt?
Okay. Ja, Schnellgeräte hergeben. Ja, würde ich auch nicht machen. Ja. Nee, Schnellgeräte gerade die alten.
Dann haben wir
sehr gesucht.
Gymnastik, wir haben einen Sprossenwand, Turnraum. Natürlich im Boxgym haben wir natürlich die gleichen Sachen, Medizinbälle. Also so von den ganzen Materialien haben wir eigentlich viel. Haben wir auch von dir auch viel bekommen. auch gespendet bekommen mal, die Kettlebells, die du mal aussortiert hattest. Dann haben wir auch, was allerdings ein Punkt ist, ist, jetzt komme ich nicht drauf, dass mit der Schwungscheibe, dieses Exzentrik, ne?
Flywheel.
Mhm. Flywheel, genau. Mhm. Das haben wir einmal vertikal, also nicht das zum Stehen. Das ist eine Sache, also ich liebe das Gerät, deswegen würde ich jetzt eigentlich nichts vermissen.
Bis fast
was los. Was wir leider aus Platzmangel nicht mehr jetzt hinbauen können, wäre eine Beinpresse, die fehlt noch, ansonsten haben wir eigentlich alles.
Also wenn es jetzt jemand zuhört, der gerne ein Laufband spenden will, ein hochwertiges, dann sagst du nicht nein, oder?
Auch wenn auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die okay. Kinder und Jugendlichen würden sich freuen.
Okay, gut. Ja, vielleicht ist ja jemand, der zuhört. Okay, nochmal so ein bisschen Ausblick, was deinen Bereich betrifft, wo du jetzt arbeitest. Was sind da so Entwicklungen, wo du siehst, wo du denkst, das nehmen wir die nächsten Jahre in Angriff? Also equipmentmäßig ja dann offensichtlich nicht so viel, wenn du dich da schon ganz gut fühlst. Ist da baulich dann was oder neue Konzepte oder in welche Richtung geht ihr da?
Ist natürlich alles begrenzt durch die Räumlichkeiten und den, was die Kommunen im Prinzip zur Verfügung stellen können. Und auch von denen, was in anderen Einrichtungen, die wir haben, sanierungsbedürftig ist, ja, ist die Zukunft, also dass wir schon diese Einrichtungen in einem guten Zustand halten können. Wir machen auch viel in Eigenregie, also diese Tourenanlage haben wir auch selbst aufgebaut, warten das auch weitestgehend selbst. Aber was im Prinzip jetzt da in der Zukunft ansteht, sind auch unabhängig von den Einrichtungen, dass wir jetzt auch mehr so einen Kurscharakter machen mit Anmeldungen, also nicht so ein freies Ankommen im Prinzip, Montag bis Freitag, wann sie Lust haben, sondern wir werden auch mal so Selbstverteidigungskurse, auch für Mädchen explizit, ja, dass man so einen Kurscharakter hat, dass man im Prinzip einen Block anbietet mit verschiedenen Zielsetzungen und nicht jetzt auch nur rein. Unser Fokus ist, oder Großteil liegt natürlich schon im Fitnessbereich, im Kraftbereich und im Kampfsportbereich, aber dass wir auch, wir haben jetzt eine Kollegin eingestellt, die ist Psychomotorik ist die ausgebildet und macht auch Yoga, dass wir in dem Bereich auch ein bisschen mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, experimentieren, dass wir die da heranführen. Mhm. Die klassischen Ballsportarten und so weiter, die funktionieren immer, die machen wir immer Outdoor. Mhm. Auch so Eventcharakter, dass wir so Turniere mit unterstützen. Wir hatten letztens in Darmstadt im Innenstadtbereich auf dem Friedensplatz ein 3x3-Turnier gestartet. Richtig, ein richtig großer Event. Ja, und
3x3 ist Basketball, oder?
Ja, 3x3. Ja. Mhm. Basketball. Und das ist ein Highlight gewesen. Da hätten wir sogar beinahe bei der Lotto Hessen-Tour mitgemacht. Also in diesem Turnus, der im Prinzip dann auch bei den Finals in Berlin dann immer am Ende vom, oder jetzt im Juli, August müsste es ja bald kommen. Oder ist auch schon gelaufen. Da so Veranstaltungen. Das ist dann auch so die Zukunft, dass wir da auch ein bisschen praktisch außerhalb der Einrichtungen im öffentlichen Raum so Events anbieten mit Kindern und Jugendlichen. In Schulen, wir haben auch eine Kooperation, da mache ich in der Schule bewegte Mittagspause in Kranichstein. Dann können die Kinder und Jugendlichen in der Mittagspause auch die Halle nutzen. Und das ist im Prinzip für uns so der Schlüssel, dass die Kinder und Jugendlichen mich schon kennenlernen, den Weg zum Jugendhaus, zu den eigenen Sporteinrichtungen kennenlernen und so, dass es im Stadtteil im Prinzip so einen besseren Bekanntheitsgrad gibt. Und ja, das eigentlich geht es darum, dass wir immer die Kinder erreichen, dass die die Angebote wahrnehmen und da Spaß dran haben, Freude haben und den Weg zum Sport finden. Mhm. Das ist das Hauptziel.
Jetzt hast du ja schon eine ganze Menge erlebt, wenn du das schon 20 Jahre machst. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückgehe, dann kam ja irgendwann Internet und YouTube, dann kamen Smartphones, aber auch von den Entwicklungen in dem Bereich. Also am Anfang fing es an mit Gerätetraining, mit Schnellgeräten, dann kam irgendwann Functional Training oder CrossFit und Langhanteltraining wieder. Was würdest du sagen, was davon ist geblieben und was, also Smartphones nerven dich wahrscheinlich bis heute noch, dass die gekommen sind oder hat es auch irgendeinen positiven Effekt gehabt auf deine Arbeit?
Nee, auf meine Arbeit jetzt nicht. Also wenn wir jetzt drüber gehen, die jüngeren Kolleginnen, die jetzt bei uns anfangen, auch in dem Kinder- und Jugendbereich, also nicht in dem Sportbereich, die sind natürlich mit Social Media sehr weit vorne. Mhm. Da bin ich halt nicht so auf dem Laufenden. Ich bin auch nicht so ein YouTuber oder also ich gucke mir da im Internet eigentlich auch nicht so diese Quellen an, sondern ich bin eher so ein Praktiker. Ja. Ich will die Sachen selbst ausprobieren und gucken, ja, wie was funktioniert. Und also ich meine, dass ich durch meine Erfahrung und auch durch Studium und so weiter schon weiß, wie die Sachen funktionieren. Und ich habe auch schon in Fitnessstudios mal während dem Studium mein Brötchen verdient. Und da hat man schon gemerkt, da will ich jetzt dir leider nicht zu nahe treten, aber da kennst du dich ja noch besser aus, die kommerzielle Fitnessindustrie ja immer wieder was Neues erfinden will, aber letztendlich, auch wenn man jetzt das CrossFit oder sowas nimmt, das ist eigentlich ein klassisches Zirkeltraining mit den Mixen, die wir alle kennen. Ja, auch wieder wieder ein Hersteller das neue Gerät ausprobiert, aber im Prinzip sind die Bewegungen und die Sachen, die Belastungsgrößen alle immer die gleichen. Und das da geht es halt nur um Geld verdienen, Kommerz, ja, dass man im Prinzip, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, in Fitnessstudio geht es wirklich um Mitgliederzahlen, geht es um Eiweißverkauf. Und als ich damals in einem Fitnessstudio dann angefangen habe und der mir dann gesagt hat, ja, man muss aber dann auch noch noch eine Eiweißdose oder noch einen Gürtel verkaufen oder dessen so weiter.
Kannst du das mal auf Hessisch sagen? Wie hat er das ausgedrückt auf Hessisch mit Dialekt?
Du musst verkaufen hier, Eiweiß und Gürtel und dann kommst du dann, wir hatten glaube ich 10 Euro, waren schon Euro, 10 Euro Stundenlohn und dann hat man gesagt, ja, ich als Sportstudent, ich war dann gerade zum Ende von meinem Studium, hatte ja auch schon die Erfahrung, sage ich mal, durch einen Kraftsportverein. Ja, du kannst dann aber, wenn du noch Eiweiß, wenn du das noch verkaufst und so weiter, dann kommst du dann locker auf deine 15, 20 Euro. Ja, und da habe ich aber gemerkt, mir geht es eigentlich eher darum, den Kindern und Jugendlichen was beizubringen. Also war das kommerzielle Fitnessstudio auch nicht das gegeben. Wir hatten mal bei einer Fortbildung, hatten wir gelernt, wie man in dem 10-Frage-Korsett, das man im Prinzip vorgelegt hatte, am Ende auf jeden Fall das Ja von den Probanden oder von den potenziellen Neumitglied im Prinzip dann hatte. Da ging es nicht drum, da hat er gesagt, die Bilder mit dem Skelett und das und so weiter, erstmal alles weg, das irritiert nur. Ja, sondern die ganz normalen Einwandfragen irgendwie, so wie man das kennt, gleich in der Psychologie, dass man denen dahin bringt, ja, am Ende, ja, ich muss unterschreiben, ich will auf jeden Fall Mitglied werden. So. Und das war mir dann, da ging es nur um die Zahlen und nicht um den Mensch oder um das, um was es eigentlich geht.
Ich habe diese Entwicklung miterlebt, wo es früher, ich habe 1986 im Sportstudio Klein in Darmstadt, das ist das älteste Sportstudio in Deutschland gewesen, der leider jetzt nicht mehr unter uns lebt, der Schorsch, meine ersten Einblicke in Bodybuilding, das war, damals gab es nur Bodybuilding, da gab es kein Fitness. Gab es ja damals nicht. Da kam dann Aerobic-Zeit auf, so, ja, aus Amerika. Jane Fonda, die da so ein bisschen das so gehypt hat. Und in diesem Studio, wo ich damals da trainiert habe, ja, da, also gut, ich war nie derjenige, der irgendwie da so mithalten oder wollte, wie jetzt die Jungs, die wirklich Bodybuilding gemacht haben, die da auf der Bühne dann auch waren. Habe ich diese Entwicklung mitgekriegt, wie dann praktisch der Studioleiter dann gemerkt hat, mit den Bodybuildern verdient er weniger als mit denen, die Fitness machen wollen. Ja? Die also mehr auf Shape und auf so. Weil, was machen Bodybuilder? Die nehmen große Gewichte, ja, schreien rum, machen die Geräte schneller kaputt als jetzt der Großteil von Fitness. Ne? Und dann hat man gemerkt, wie er dann gemerkt hat, okay, mit denen kann ich mehr Geld verdienen. Du hast
am lebenden Objekt gesehen, ja, was passiert so ist.
Habe ich gemerkt, wie im Prinzip er dann diese vereinzelten Bodybuilder dann da rausgeworfen hat, ja, weil sie im Prinzip das konnten wir auch nicht nebeneinander trainieren lassen. Ja, die haben natürlich, wenn so diese großen Schränke, sag ich mal, irgendwie herumgekrönt und ihre Urwaldgeräusche, was ja oft manchmal in Fitnessstudio steht, bitte keine Urwaldgeräusche hier machen und so weiter. Ja, und dann waren dann so zierliche Mädels oder Jungs, die da halt irgendwie ein bisschen auf ihrem Sixpack arbeiten wollten.
Ist ja eine viel größere Zielgruppe. Also ja. Bodybuilder ist ja so eine Mini-Zielgruppe, ne? Warum sollst du dich mit so einer kleinen abgeben? Die Frage war, was eigentlich jetzt so bleibt von den ganzen neuen Geschichten. Aber deine Antwort war relativ klar. Das ist alles nur alter Wein in neuen Schläuchen. Das war eigentlich schon alles und immer. Aber es heißt jetzt vielleicht Crosstraining, was vorher Zirkeltraining hieß. Und das eine oder andere ist vielleicht elektrisch geworden. Die Kinder sind nur eben von anderen Medien beeinflusst und vielleicht mehr als vorher. Ne?
Ja, viel Bling-Bling. Oder meine Frau hat jetzt auch in einem Fitnessstudio angefangen und hat erzählt, das Gerät zeigt immer so in dem Display und mit ihrer, sie hat jetzt auch so ein Armband, so ein Smartwatch, wo sich das Gerät automatisch einstellt und ihr dann anzeigt. Ja, und sie muss immer in dem grünen Level bleiben, so mit diesem Bildchen und Show und so weiter. Ja, ich bin eher der so dieses klassische Eisen halt lebt. Ja. Das
ist wahrscheinlich aus pädagogischer Sicht auch deutlich effizienter, oder? Wenn man so eine richtige Scheibe drauflädt und das Gewicht spürt im Vergleich zu einem elektrischen Gewicht, ist wahrscheinlich eher nicht das, was du willst.
Du sprichst es an, die lernen bei uns ja auch Ordnung, ja? Die Sachen wieder wegräumen und so weiter. Und das ist ja immer in so Studios, wo noch viel mit Eisen gearbeitet wird, mit Scheiben und so weiter, immer das, wo es meistens hadert, ja, und in den Studios, wo du praktisch nur noch so mit dem Armbändchen irgendwo dran klickst und dann funktioniert, stellt sich Gerät automatisch ein, die lernen die ja gar nicht im Prinzip, warum, wieso, was da passiert. Warum muss ich jetzt den Beinstrecker genau auf das Knie setzen und nicht 10 cm davor oder zurück mit der Rückenlehne, sondern das erklären wir denen natürlich schon so, dass die diese Funktionalität vom Körper an den Maschinen und auch diese freien Übungen im Prinzip so das klassische Eisen stemmen.
Ja, stimmt. Also von den so modernen Förz von der Fitnessbranche, Innovation, da tust du dich jetzt gar nicht so drum scheren oder die brauchst du jetzt auch gerade?
Nein, das geht ja auch im Prinzip bei uns mit Kindern und Jugendlichen nicht in diese Richtung, dass die die Hightech-Geräte oder sowas da vorfinden müssen, sondern die müssen wirklich lernen, was sie mit der Bewegung und den Sachen da mit ihrem Körper anstellen.
Was mich noch interessiert, wie war denn so die Corona-Zeit für deine Arbeit? Wie habt ihr darauf reagiert? War das dann auch nicht ein riesen Verlust für die Kids?
Ja, wir hatten ja das Soziale sowieso. Also die Beziehungsarbeit und so weiter war dann ein bisschen eingeschränkt, aber wir hatten dann tatsächlich, waren sehr erfinderisch und hatten dann über Fenster im Prinzip, als wir wirklich diese Kontaktbeschränkungen auf zu 100% hatten, haben wir Trainingspläne zusammengestellt, haben die Trainingspläne to go im Prinzip für zu Hause mitgegeben, haben übers Fenster im Prinzip mit denen weiterhin aufrecht, dass sie ihre Übungen zu Hause machen konnten. Wir haben auch dann ein paar Geräte mal verliehen, ja, wo wir wussten, okay, die können sie für zu Hause dann auch ein bisschen nutzen, aber das ging eigentlich schon. Dann, als es dann mit den wie sagt man, den Kontaktzahlen dann hochging, mit 5, dass sie eine 5 was machen, mit 5 Personen am Stück was machen konnten in der Gruppe, ist es langsam wieder hochgefahren. Es war natürlich dann nicht mehr so der Überblick. Wir haben natürlich dann nicht genau gewusst, was sie zu Hause machen, anstatt wenn sie bei uns vor Ort trainieren, aber das ging eigentlich schon ganz gut auf. Ja.
Okay. Ich habe mir vorhin aufgeschrieben, dass Rand erwähnt, es gibt auch noch andere coole Clubs auch in Frankfurt oder vielleicht Vorbilder auch für dich, die auch super Arbeit leisten und vielleicht auch noch in Brennpunkten große Erfolge haben. Kannst du da was nennen, was man sich mal angucken kann oder wo? Gut, Social Media Accounts kennst du wahrscheinlich nicht so, ne?
Ich weiß, das ist in Frankfurt Rödelheim, also den Namen kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber es findet man bei Google bestimmt sofort oder bei den anderen Suchmaschinen, die es gibt. Gibt es auch ein Kampfsportprojekt, das auch vom Jugendamt in Frankfurt geführt wird. Es sind auch so 2 Einrichtungen, glaube ich, in Frankfurt. Ich meine, das eine wäre in Rödelheim, das andere ist, glaube ich, da am Rebstock in der Nähe. Und die bieten auch den Fokus auf Sport auf. Und da ist auch, man hat ja immer so ein Überthema, da geht es auch um Respekt, um Toleranz und in Offenbach. Es gibt auch noch, in Offenbach gibt es auch, glaube ich, ein gutes Boxprojekt. Und in Nordhessen, weiß ich jetzt aber auch nicht genau mehr in welcher Stadt, gibt es auch so eine Art, das ist auch sehr bekannt, auch ein ehemaliger Boxer, der so eine Art Bootcamp-mäßig so wirklich Kinder, die vielleicht auch straffällig geworden sind, die dann Arbeitsstunden machen müssen, in so einem geschlossenen Projekt dann betreut werden. Also da gibt's schon gute Anlaufstellen.
Okay. Ich habe immer wieder, spreche ich mit jungen Menschen, die nach ihrem Schulabschluss, Realschulabschluss, Abi, irgendwas mit Sport machen wollen, weil das ihr großes Ding ist. Und dann sind auch immer wieder Leute dabei, die sind ziemlich desillusioniert, haben dann Sport- und Fitnesskaufmann gelernt und sind hinter der Theke gelandet. Mhm. Oder auf der Fläche Geräte putzen. Was würdest du so jungen Menschen raten, die vielleicht sagen, sie wollen mit ihrer Sportaffinität sowas Gescheites machen wie du und vielleicht dem irgendwas ein bisschen mehr Sinn verleihen, ihrem Sport, ihrer Sportliebe? Was wären so Karriere-Tipps für dich? Wie kommt man in den Bereich, wenn man da was machen will?
Also ist natürlich
reich werden kann man da jetzt erst vielleicht nicht, oder?
Nein, wahrscheinlich, natürlich
ne? Das muss man
nein,
vielleicht
nein,
ausschließen.
Nein. Das ist natürlich klar, dann also der klassische Weg Sportlehrer. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, es war für mich damals kein Thema. Da ist man natürlich finanziell auf der besseren Seite, werden auch natürlich immer gesucht ohne Ende. Hat sich auch schon ein bisschen geändert, dass in Schulen so auch Sportunterricht da schon einen guten Stellenwert hat. Aber ich sage natürlich immer, ich bin ehrlich und versuche den auch immer aufzuklären und sagen, also das, was wir bei uns machen, das gibt es halt nicht so oft. Ja. Und das sind wenige Jobs, die in diese Richtung gehen. Das ist ein ähnliches Beispiel ist, überhaupt, wenn Kinder und Jugendliche fragen, sie wollen Sport studieren, da versuche ich sie erstmal dahin zu bringen, zu erklären, ja, was willst du damit später dann noch machen? Man muss dann schon ein Ziel oder irgendein wichtiges Thema haben. Nicht nur rein den Sport, den man selbst vielleicht mal ausgeübt hat, da Geld zu verdienen, weil da sind die Jobs natürlich sehr rar und sehr ausgesucht. Man muss es dann natürlich schon versuchen, immer zu koppeln und da schon frühzeitig vielleicht eine Kooperation oder irgendein Vitamin B oder sag ich mal so Connections aufzubauen, wo man weiß, da kommt man auch dann gut rein. Mhm. Aber das ist mit Sport ist es wirklich schwierig. Ich rate den meisten tatsächlich ab, mit Sport Geld zu verdienen, ist nicht so einfach.
Also dann eher eine, auch wenn man wahrscheinlich nicht studieren will, eher eine ehrenamtliche Sache, ne, die man leichter reinkommt bei euch, oder?
Kann
man
ja, also so nebenbei, genau. Das ist das gleiche Beispiel ja auch in Fußballvereinen. Da gibt es ja auch einen enormen Fachkräftemangel, dass Kinder und Jugendliche, das habe ich letztens in einer Reportage in Hamburg, mit 2.000, 3.000 oder 4.000 Kindern und Jugendlichen keinen Platz im Sportverein kriegen, weil keine Trainer da sind, die das ehrenamtlich alles auffangen können. Mhm. Ja, das ist natürlich, im Fußball ist natürlich, wissen wir, ist natürlich so die Nummer eins, was so Mitgliedszahlen und sowas betrifft.
Ja.
Aber wenn wir jetzt wieder auf Fitness oder sowas zurückgehen oder Kampfsport, ist es natürlich schwierig, da wirklich davon leben zu können. Da muss man, im Kampfsport ist zum Beispiel so, gibt es ja auch Beispiele hier in Hessen, da muss man schon Erfolge erzielt haben, um dann vielleicht in einem Gym oder in einem anderen Studio als Trainer gut sein Geld vielleicht dann noch in der Zukunft zu verdienen. Aber als Profisportler oder sowas wissen wir ja, wie viel Prozent werden da ihren Weg machen? 1, 2, 3 von denen, die wirklich im Sport die Disziplin haben und das wirklich so in den jungen Jahren müssen sie ja schon die Grundlagen legen. Das Umsetzen da Fuß zu fassen, ist wirklich schwer.
Mhm. Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Schlepper, wie kommst du zu dem Namen? Was bedeutet das?
Ja, hängt damit zusammen, der Ort, diese Einrichtung, wo wir sind. Das hat das Areal, da gibt es einen Kindergarten, da gibt es unsere Jugendeinrichtung und die Freie Comenius-Schule. Das nennt sich Schlepperprüffeld. Und zwar war das eine Prüfanstalt früher. Die haben also Traktoren, LKWs getestet, auch wissenschaftlich gesehen. Das war in den 50er, 60er Jahren, hat sich das aufgebaut. Da gibt es auch so einen großen Betonring, wo sie im Prinzip die Traktoren, Schlepper dann immer getestet haben. Und das sind die Gebäude, in denen wir im Prinzip dann seit den 70ern gibt es diese Jugendeinrichtung eingezogen sind. Deswegen ist der Begriff eher Schlepper und nicht Sportclub Granitstein. Das ist unser Titel, den wir jetzt tragen, Sportclub Granitstein, sondern Schlepper. Also wenn man mit Kindern und Jugendlichen erklären will, wo die hinkommen sollen, dann sagen wir, geht zum Schlepper und dann wissen sie genau Bescheid, wo sie hin müssen.
Krass, okay, schön. Soweit habe ich alle Fragen zum Jugendclub Granitstein, die ich mir aufgeschrieben habe, mit dir besprochen. Aber wir haben noch ein zweites Thema.
Okay.
Auch ein Herzensthema. Was auch sehr, sehr spannend ist. Du hast nämlich noch eine ganz weitere Expertise. Du hast nämlich deine Magisterarbeit zum Thema die Geschichte des Kraftsports in Deutschland,
genau,
geschrieben. Genau. Und wir haben im Vorgespräch schon herausgefunden, du hast die damals beim gleichen Professor geschrieben, den ich jetzt vor einem Jahr in dem Fach Sportpädagogik hatte. Und bei dem ich ein Semester die Vorlesung besucht habe und gerade so bestanden habe. Oh. Ich kann es jetzt mal sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Okay. Tatsächlich 3,8. Obwohl ich eigentlich dachte, ich wäre gut vorbereitet, die Fragen waren ziemlich mies.
Ja, okay,
vielleicht habe ich mich zu sehr auf mein Wissen verlassen und zu wenig gelernt, aber gut. Deine Arbeit ist schon ein bisschen her, 2006 hast du die geschrieben. Mhm. Ist schon einiges passiert seitdem. Ja, bist du gut vorbereitet? Kannst du uns nochmal eine Zusammenfassung geben, deine Arbeit? Um was ging es denn da?
Ja, also es geht im Prinzip um die Entwicklung des Kraftsports im Allgemeinen. Also da geht es darum, wie hat sich das allgemein entwickelt, aus der Antike heraus schon, die Wurzeln. Dann wie im Prinzip ja auch überhaupt eine Sportart als Sportart genannt werden kann. Ja, aus dem systemischen Betrachtungswinkel, soziologischen Betrachtungswinkel. Was macht einen Sport zu einem Sport und nicht zum Hobby oder zu einem Freizeitsport? Oder ja, da gibt es ja verschiedene Kriterien, die da entscheidend sind. Ein Regelwerk, ja, und der Wettkampf und Vereinswesen, Verbände und so weiter. Das muss ja alles gegeben sein, dass man wirklich sagen kann, es ist eine Sportart.
Darf ich Zwischenfrage stellen? Ist Fitness Sport? Oder kannst du das mal diskutieren?
Nein, Fitness ist ja nur ein Überbegriff. Fitness erklärt ja erstmal nur eigentlich einen Körperzustand, ja, dass man fit ist oder dass man einen guten Level an Körpergesundheit im Prinzip hat. Es gibt ja die physische, psychische Fitness und so weiter. Das ist ja so ein Überbegriff. Aber ist ja kein Sport per se. Mhm.
Ja. Weil kein Wettkampf erstmal oder keine Zeitnahme? Oder wie definierst du das?
Ja, also wenn du jetzt sagen willst, Fitness-Sport ist dann schon wieder so eine Sache, ist ja auch, gibt es ja auch keine Wettkämpfe jetzt in dem Sinn. Ja? Mhm. Also es gibt, CrossFit ist jetzt so eine Sache, da gibt es Verbände, wobei man aber sagen muss, CrossFit ist ja ein geschützter Name, ist ja kommerziell, ist ja wieder was anderes wie jetzt, ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile organisiert ist, aber wenn man jetzt sieht, Gewichtheben, das klassische olympische Gewichtheben, oder im Kraft-3-Kampf, ja, wo es ein Vereins-Verbandswesen gibt, wo es internationale, lokale Wettkämpfe gibt. Ja, das ist ja schon, oder Ringen, ja, das sind ja Sportarten, die mit Wettkämpfen besetzt sind, wobei das natürlich beim CrossFit jetzt auch zu sehen ist. Aber im Fitness gibt es ja jetzt in dem Sinn, außer jetzt vom Bodybuilding, oder da gibt's ja, gab es ja dann, hat sich ja dann auch das anders entwickelt, dass es dieses massive Bodybuilding gibt, es ja dann auch diese Fitnessklassen oder Körper, ja, das ist ja dann im Prinzip ein bisschen so abgespeckter, wo es eher so auf der Shape und so weiter geht. Da hat sich ja schon ein bisschen was verändert, würde man auch sagen als Sportler, aber das kommt natürlich alles sehr aus dem kommerziellen Bereich heraus. Mhm. Und
ich habe auch mal deine Arbeit durchsucht, auf den 180 Seiten oder was es sind, kommt tatsächlich nur, ich glaube, 12 Mal das Wort Fitness vor. Also ja, das ist es tatsächlich,
geht ja um Kraftsport.
Genau, ja, das finde ich, ja, fand ich auch spannend, dass du da eine ganz klare Unterscheidung machst und das eigentlich nichts mit Fitness zu tun hat, weil viele denken ja, Fitness ist doch Kraftsport, aber ist es nicht. Ja?
Nee. Fitness wird jetzt auch ein bisschen, Also Fitness ist ja eher so aus dem Gesundheitlichen heraus oder es ist eher in der Richtung Gesundheit verhaftet als jetzt Kraftsport. Mhm. Kraftsport ist natürlich eine Sache, wenn man die Muskulatur stärkt, ist es klar, dass es auch einen gesundheitlichen Aspekt mit sich bringt oder berücksichtigt werden sollte. Aber wenn wir in dem Bereich gehen, was Leistungssport betrifft, ja, es ist ja, wenn man jetzt auf sportliche Wettkämpfe sich orientiert, ist natürlich die Gefahr groß, dass man dadurch, dass man ja immer wieder den Reiz so hochschrauben muss, dass man über die 100% geht, um praktischen Zuwachs zu erreichen, ist die Gefahr natürlich auch groß, dass man sich auch Verletzungen zuziehen kann. Es ja? Gibt ja genug Beispiele auch in anderen, auch in der Leichtathletik oder sowas, oder beim Fußball, dass also Leistungssportler, die über mehrere Jahre oder ja, ein Jahrzehnt vielleicht sogar da im aktiven Sport tätig waren, dann dadurch auch vielleicht an, über den Level gehen und dann eher im Nachhinein, in späteren Zeit dann auch ja, Einschränkungen dann dadurch entwickeln oder haben. Und deswegen, also Kraftsport ist schon eine Sache, da geht es wirklich auf das Ziel, Wettkämpfe, um die absolute Top-Leistung zu bringen. Und Fitness ist ja eher, das ist für mich eher so die Fitnesswelle so in kommerziellen Studios so weiter, dass man da im Breitensport Menschen dazu bringt, sich positiv, was ich jetzt nicht irgendwie schmälern will oder jetzt das abreden will, dass das jetzt nicht so gut ist wie jetzt Kraftsport, aber ist halt ein anderes Thema. Mhm. Ja, das ist jetzt keine Sportart in dem Sinn, weil im Fitness wüsste ich jetzt nicht, ob es da jetzt in der Richtung, außer jetzt in Figur oder im Figurteil bei Bodybuilding, da was gibt. Aber wüsste ich jetzt nicht, ob es da jetzt Wettkämpfe gibt.
Aber mit deinen Kindern und Jugendlichen siehst du dich im Bereich Fitness, nicht im Bereich Kraftsport?
Oder? Ja, also ist so dazwischen drin, würde ich sagen, zwischen Fitness und zwischen Kraftsport. Also, ja. Also bei uns natürlich die Gesundheit gegeben, weil wenn wir jetzt bei den Kindern, die unter 18 sind, wir dürfen natürlich da auch niemand irgendwie dazu bringen, immer mehr und immer stärker oder sowas, sondern da geht es darum, dass sie genau einschätzen, was tut einem gut, was ist positiv noch und was könnte eventuell dann schon zu viel sein. Mhm.
Ich habe deine Arbeit nicht ganz gelesen. Ich glaube, ich habe sie damals, als du mir zum ersten Mal gegeben hast, habe ich sie schon mal gelesen. Aber jetzt in der Vorbereitung habe ich sie mir von der KI zusammenfassen lassen nochmal. Und das war trotzdem noch spannend, auch die Zusammenfassung. Also du hast es so rausgearbeitet, es ging mit vormodernen Krafthandlungen, hast du das genannt. Mhm. Ging es los in der Antike, so Ägypten, Griechenland, Steinstoßen und dann hat Platon die ersten Handel- und Gymnastikübungen irgendwie beschrieben, ne?
Das geht, wie gesagt, ich glaube, bis 3000 vor Christus sind die ersten Höhlenzeichnungen, so wurde man sehen kann, dass Menschen so eine Art Handel oder dass es auch um Tau ziehen, wo man praktisch sich gegeneinander, das war dann noch ohne ein Tau, sondern die haben sich im Prinzip am Körper festgehalten und versucht, in so Mannschaften gegeneinander zu ziehen. Und da sieht man, dass das, dass die Kraftübungen schon eines der ältesten Übungsformen sind und auch bei den antiken olympischen Wettkämpfen war das ja auch immer ein großer Teil, ne, der Wettkampf. Und gerade in die letzte Disziplin, es gab ja diesen Pentathon, da war ja zum Beispiel auch Literatur mit dabei, dass die Sachen vortragen. Und letztendlich der letzte, wenn praktisch alle Disziplinen gemacht wurden, war dann, und es kam Gleichstand, dann war die letzte Disziplin das Ringen, wo dann im Prinzip ausgelodet wurde, wer dann jetzt der Sieger ist.
Ja, ich muss mir das vorstellen, wenn du heute bei McFit am Ende noch mal ein bisschen Literatur vortragen müsstest, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ne?
Mhm. Ja,
könnte ich mir das vorstellen. Könnte das ein oder andere.
Es gab ja das Schachboxen zum Beispiel,
mal,
ne? Wo noch, Boxer im Prinzip dann auch in der Rundenpause ein bisschen auch im Kopf ein bisschen mit einschalten, den sich vorher ein bisschen da zerkloppt haben.
Ja. Dann machst du weiter und schreibst noch über Rom und mittelalterliche Feste und Gladiatorenspiele und so.
Ja, man merkt, man sieht dadurch, dass also alles im Prinzip, was mit Kraft, wo der Kraft im Vordergrund steht, ne, sich in den Jahrhunderten, Jahrtausenden kann man jetzt ja fast schon sagen, gewandelt hat. Ne? Mhm. Wenn man jetzt von der Antike geht, da waren das schon so Wettkämpfe, die wirklich darauf gingen, auf die Körperlichkeit zu präsentieren. Ja, im antiken Rom waren es dann eher so Schaustellungen, ging es dann eher so um die Belustigung der, sag ich mal, der vom Cäsar oder von der Führungsriege. Mhm. Und jetzt bei uns im 20. Jahrhundert ist dann eher so eine reine Sportart dann geworden. Mhm. Also es war jetzt, ist dann schon ein Unterschied, aber die Herkunft, wo jetzt im Prinzip die Kraft oder warum Kraft in verschiedenen Wettkämpfen, kann man ja sagen, auch in der Antike, auch wenn es jetzt nicht so als Sportart jetzt unter dem heutigen modernen wissenschaftlichen Aspekt fungiert, kann man schon sehen, dass die Kraft, ja, auch, ja, das ist ein zentrales Merkmal, was ja auch in anderen Sportarten, wenn man jetzt nicht von den Kraftsportarten hergeht, wenn man jetzt sagt, auch der Leichtathlet, da brauchst du Sprungkraft oder du musst beim Speer werfen, ja, wobei das auch schon wieder halb so eine Kraftdisziplin ist. Im Rasenkraftsport gibt es ja auch diesen Steinstoßen, Steinwerfen, ja, und Schwingen, Schocken und so weiter. Sind diese
da ist hier gar nicht so weit von uns. Im Odenwald ist so immer noch so eine Hochburg, ne? vom Rasenkraftsport.
Das gibt's ja immer noch. Ja. Kann sein. Also in dem Bereich, wir hatten, ich weiß noch, was jetzt auch in den letzten Jahren wieder populär oder in den letzten 10 Jahren populär geworden sind, diese Highland Games.
Ne? Highland Games, ja.
Mhm. Ja. Wo wir auch bei uns im Verein auch stellenweise mitgemacht haben. Mhm. Rüsselsheim, das sind so diese altertümlichen, alten, ich sag mal von den Wikingern oder Germanen im Prinzip. Da wirkt natürlich dann auch stark mit rein, dass es alles auch zur Verteidigung ging, dass früher die Germanen und so weiter gegen die Römer sich im Prinzip dadurch herausgestellt haben, dass sie ziemlich roh und hart und widerstandskräftig waren und einen Willen hatten. Und sag ich mal, ein Germane locker mit 10 Römern spielerisch fertig geworden ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber ja,
es ist ja ein lustiger Link in die Gegenwart, ne? Dass auch CrossFit eigentlich ein Wehrsport war, ne? Und CrossFit ja für amerikanische Soldaten gemacht ist, ne? Ja. Also immer noch, ja, bis heute.
Zur Ausbildung.
Immer noch. Mhm. Genau. Was du auch schreibst, was auch total einleuchtend ist, dass so die ersten Menschen mit sehr hoher Körperkraft, wie also Handwerker waren, so Schmiede, Maurer, schreibst du, ne, und Müller, ja, die dann eben dann zu Kraftakrobaten wurden. Mhm. Da bin ich auch über einen gestolpert, von dem habe ich auch ein Buch tatsächlich, Hans Steirer, der bayerische, ja, Herkules.
Ja, das ist das, glaube ich, nur so, dass in irgendeinem bayerischen Hofkeller einen Stein, der hat 528 Pfund gewogen, mit einem Finger heben. Aber es war natürlich so, muss man vorstellen, die Apparatur, er hat auf einem Brett gestanden, der Stein war unten drunter, also auf so einem Podest im Prinzip, und dann hatten sie einen Ring, ja, genau, an diesen Stein gemacht, und da musste im Prinzip den praktisch nur raus, ja, war es natürlich klar. Und daran angeblich messen sich jetzt immer noch jedes Jahr in diesem Braukeller in Bayern die Jungs, die halt, aber der wiegt 508 Pfund, aber wenn ich überlege, das sind 250, 254 Kilogramm, da müssen schon ein bisschen stabil sein,
ja,
die sich daran trauen.
Ja.
Ja.
Im 18. Jahrhundert kamen dann so die Philanthropen mit Leibesübungen, Gymnastik. Der bekannteste und wichtigste Mensch ist da so Gutsmuts.
Gutsmuts, ja.
Genau. Da war ich, vor 2 Wochen war ich in der Geburtsstadt von Gutsmuts, in Quedlinburg,
ja,
im Museum.
Ja, ja,
und habe da ein bisschen was durchgelesen, habe tatsächlich diese Tasse, die da oben steht,
ja,
diese rot-weiße, die ist vom TSG Gutsmuts Quedlinburg. Ja, das ist ein, cool. Ich glaube, ich war der einzige Verrückte, der jemals eine Tasse in diesem Museum gekauft hat, aber ich wollte irgendein Andenken. Boah, es gab nichts Schöneres.
Ja, ja.
Aber da wurde dann zum ersten Mal so rausgearbeitet, was man so mit Sport erreichen kann, ne? Auch in der Pädagogik und in der Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ja, ja, da ging es beim Philanthropen, ging es ja auch so eher um das Ganzheitliche. Ja, also ähnlich was die Griechen schon hatten, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Ja, das ist also genau ja das Allumfassende im Prinzip. Es nützt nicht nur, sage ich mal, den Körper zu stehlen, sondern muss auch den Geist stehlen. Ja, also man muss sich auch wissen, auf was es hinlaufen soll, ja. Mhm. Das eine kann ohne dem anderen eigentlich nicht so positiv sein. Deswegen. Und bei den Philanthropen war das ja ganzheitlich. Da war ja auch die Entspannung und so weiter. War natürlich das Training auch mit dabei. Das war ja schon eher eine gesellschaftliche Entwicklung damals. Ja? Und was aber da auch mit reinspielt, ist immer was dann auch später beim Turnvater Jahn, der ja dann auch
praktisch der Schüler von Gutsmuts war, ne? Nicht umgekehrt, weil viele kennen ja nur Turnvater Jahn, aber ja, der Jahn war ja letztendlich ein Schüler von Gutsmuts.
Und das ging ja darum dann auch, um den Mann im Prinzip wehrhaft zu machen. Ja. Ja? Mit diesen Massentouren und auch diesen Übungen, ist auch in den Satzungen, ist ja auch alles so formuliert, kann man ja nachlesen, dass es tatsächlich darum ging, den Mann auch sogar gegen den Feind, gegen den Franzosen irgendwie wehrhaft zu machen. Das war ja in der Geschichte früher oftmals so, dass es da Reibereien gibt, zum Glück heute nicht mehr. Sind wir ja gut mit Frankreich, aber wenn man da überlegt, dass da auch der Kraft oder diese ganzen Übungen, die dabei sind, tatsächlich auch im Militär, nicht militärischen, aber zur Wehrhaftigkeit, zur Verteidigung im Prinzip herangezogen wurden. Ja, daran sieht man, dass es eigentlich auch keinen sportlichen Charakter hat, ja, weil im Sport geht es einfach nur, wenn man es aus systemtheoretischer Sicht betrachtet, um Sieg oder Niederlage. Ja, das im Prinzip im Wettkampf und nicht jetzt irgendwie um die, sag ich mal, die, wie jetzt beim CrossFit, dass sie da die Leute für einen Krieg oder sowas ausbilden, ja, als Maschinen oder sowas. Sondern Sport ist Sport, ja, und das ist ja das Positive daran. Und, aber das ist im Prinzip so die Darstellung, die ich so schaffen wollte. Wo ist der Ursprung im Prinzip von den Kraftübungen, die es schon von vor 3000 vor Christus schon gegeben hat, bei den Griechen in China, überall sind Aufzeichnungen, die sich dann in den Epochen immer wieder so gewandelt hat, aber immer seinen Stellenwert beibehalten hat, bis dann durch Turnvater Jahn sind ja so die Vorläufer oder die Ersten, die sich dann in dem im Vereinswesen so in Richtung Sport entwickelt haben. Und von diesen Turnvereinen haben sich ja dann die Kraftsportler dann im Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts oder 18. Jahrhundert dann etabliert.
Mhm. Die haben sich von den Turnern losgesagt.
Genau, die haben dann im Prinzip die Übungen, die sie auch schon früher immer gemacht haben, auch beim Turnen, die Kraftübung haben die genommen und wollten dann rein nur diese Übung machen und nicht jetzt dieses Massentouren oder auch ja, diese ganzen anderen turnerischen Übungen, sondern wirklich dann spezialisiert auf diese Kraftübung. Darauf hat sich dann...
Ja, das schreibst du hier, also Gewichtheben, Ringen und Rasenkraftsport waren dann so und Sportakrobatik.
Das waren so die ersten, die sich dann... Das sind die Kern, die Grundthemen im Prinzip, die zum Kraftsport gehören und dann kamen natürlich noch viele etliche jetzt in der Moderne damit dazu.
Bleibst hier, das war dann zum Anfang 20. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. Mhm. Haben sich diese ganzen Verbände auch gegründet, ne?
Ja, das war ja, es gab da vor dem Zweiten Weltkrieg gab es die zwei Lager, einmal diese Amateure, der AAV war das, glaube ich, und dann der DAS, meine ich. Es war dann, die waren parallel. Es gab also eine Zeit lang gab es auch wesentlich, kann man ja vielleicht ähnlich vergleichen wie beim Boxen, gibt es ja auch etliche Weltverbände, gab es diese zwei Lager und es wurde natürlich dann im Dritten Reich alles eingestampft. Ja? Und da hatten es dann natürlich die, die waren eher linksorientiert, die Amateure oder wie, ja, die waren eher so linksorientiert, die Arbeiterklasse, genau. Und die wurden dann natürlich klein gehalten und wurden dann aufgelöst alles und dann in Reichssport irgendwie dann umgewandelt. Und dann gab es einen großen Knick. Also ich glaube, von diesen Mitgliedszahlen, die vor dem Zweiten Weltkrieg bestanden, von 120 bis 150.000 Athleten in beiden Verbänden, hat die Nachkriegszeit und jetzt ist es auch schwierig, da an diese Zahlen ranzukommen. Ja. Da war dann ein großer Knick nach dem Zweiten Weltkrieg, dann hat es erst wieder gedauert. Und es sind dann auch fusioniert, dann gab es dann nur einen Verband, dann hat sich ja der Gewichtheberverband hat sich dann Kraft-Dreikampf, dann Rasenkraftsport, dann der Ringerverband, die waren früher alles unter einem Dach, die haben dann im Prinzip ihre eigenen Verbände dann gemacht, was wahrscheinlich auch Sinn gemacht hat, um auch in dem Wettkampfsport sich ein bisschen abzusetzen und das zu fördern, auf das es halt ankommt, auf diese einzelnen Disziplinen.
Aber diese Ausdifferenzierung, die ist ja endlos, die geht ja heute auch weiter. Ne? Also jetzt, wo auch wieder die Calisthenics-Leute haben jetzt irgendwie so einen Weighted Dip Wettkampf ausdifferenziert und die Crossfitter, die ausdauerspezifischen Crossfitter machen jetzt High Rocks und geht ja immer weiter. Ne? Ja.
Also hört was auch interessant ist, sind diese Strongman-Wettbewerbe, die sind ja schon auch ein bisschen länger, glaube ich, als jetzt diese Crossfit-Szene. Und diese Strongman, die gab es auch vor der, sag ich mal, 18. bis 19. Jahrhundert, gab es die auch schon.
Ja, dass die diese Kraftakrobaten
damals. Die verschiedenen Disziplinen, die haben auch zwei Autos im Prinzip schon festgehalten. Das war alles so Ende 19. Jahrhundert. Gab es dann auch schon solche Wettkämpfe, die Disziplinen, die sie jetzt heute bei den Strongmen haben, mit Kugeln, mit großen, schweren Steinen heben und so.
Ja, da habe ich auch viele Postkarten. Ich habe so eine historische Sammlung mit so alten Kraftmeiern.
Eugen Sandow zum Beispiel.
Genau, Sandow oder Milo Barosch gibt es auch noch und da gibt es einige.
Cool. Es gab sogar Frauen, die habe ich auch in meiner Arbeit da wiedergefunden. Muss sagen, die auch lange Zeit den Weltrekord gehalten hat. Und in Deutschland, muss man dazu sagen, im Vergleich jetzt auch zu den ganzen anderen Ländern, war auch schon immer eine Hochburg in der Vorkriegszeit, vor dem Zweiten Weltkrieg. Im Vergleich zu, wenn man jetzt in Europa oder sogar Amerika geht, habe ich ja auch beschrieben, dass diese Weltmeisterschaften, die ersten 10, 20 Weltmeisterschaften, da waren glaube ich 10 oder 12 in Deutschland ausgetragen. Also von den Mitgliederzahlen war also in Deutschland der Kraftsport auch schon immer populärer als in anderen Ländern. Mhm. Es war dann praktisch so Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, wo dann praktisch das auch diese Kommerzialisierung angefangen hat, dieser Körperkult, wo sie versucht hatten, auch sogar Geräte an den Mann zu bringen. Ne? Die hat so in Zeitschriften, in Zeitungen hatten sie im Prinzip so Werbung gemacht, Königsfedern, so Ziehfedern und so weiter, alles Mögliche. Ja,
das ist schon Sando war da auch der erste Geschäftsmann in dem Bereich. Genau. Ne? Der hatte ja auch eigene Sando-Hanteln, die habe ich auch in meiner Sammlung verkauft.
Ja.
Nochmal zum Unterschied Entwicklung Kraftsport DDR versus BRD. Weißt du dazu noch was? Also wie waren da die verschiedenen Entwicklungen?
Es war also von den Titeln, von den vor der Wende, also vor 89, war es so, dass ich weiß nicht, ob das, es war natürlich so, es war der russische Sektor in der DDR und hier bei uns war ja am Anfang sogar der Kraftsport verboten. In der Besatzungszone, bei uns war ja mehr Frankreich, Amerika. Und da wurde das am Anfang kritisch gesehen, dass Kraftsport in der Nachkriegszeit vielleicht dann auch wieder dazu führt, dass die
wieder ertüchtigen
wie früher. Und da war es erste Zeit verboten, bis es, kann ich jetzt nicht mehr genau die Jahreszahlen, weil ich glaube so um die 50er, Mitte 50er, 60er, Anfang 60er gab es dann wieder die ersten Kraftsportvereine, wurden zugelassen. Und ich glaube, dass, sag ich mal, in der DDR mehr Titel gewonnen wurden, auch im Ring, als jetzt hier bei uns in der BRD. Und dann nach der Wende, glaube ich, war das ganz gut. Und im Weltvergleich kann man ja sehen, dass wir bei Olympia oder sowas ein Gewicht heben. War Rolf Milsamer eine Zeit, war in den 80ern, Ende 70er oder Anfang 70er, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, war eine Größe, aber so im Vergleich jetzt auch zu anderen Ländern waren wir da schon, war der Ostblock und so weiter stark, in Amerika ist dann stark gekommen, war es dann schwierig, da jetzt damit zu halten.
Wenn du jetzt heute die Arbeit nochmal schreiben würdest, 2006 ist jetzt 18 Jahre her, glaubst du, da hat sich was getan? Müsstest du jetzt heute nochmal neue Kapitel zur Geschichte des Kraftsports dazu machen? Also würdest du Sachen wie CrossFit und online-basierte Kraftsportprogramme oder sowas, meinst du, die muss man schon erwähnen? Oder glaubst du, das wird noch keinen Teil in der Geschichte einnehmen?
Also was vielleicht, der Fokus wäre dann vielleicht anders. Also ist ja rein geschichtlich jetzt gesehen. Also die Entwicklung ist ja bis Anfang der 2000er ist ja gleich geblieben. Dass sich natürlich alles ausdifferenziert, dass andere Sportarten sich dann etablieren oder das wäre ein neues Kapitel, kann man sagen. Dass man jetzt in der Moderne auch, ob das jetzt nicht so sehr mit dem Internet zu tun hat, sondern das hat vielleicht dann nur was in der Ausprägung der Wettkampfform zu tun, dass sich da was verändert hat. Aber bei mir ging es ja eher so um zu zeigen, wie sich der Kraftsport so entwickelt hat. Ja? Und da war, glaube ich, schon so die Grundlage oder das bis Anfang der 2000er war schon eigentlich geschichtlich so, wie es ist. Da wird sich jetzt auch nicht mehr groß was verschieben. Aber der Aspekt, sage ich mal, Kommerzialisierung, das ist, glaube ich, ein Fokus. Das heutzutage wesentlich mehr in den Vordergrund gerückt ist. Und man sieht das ja auch in anderen Sportarten, ist es ja auch so, dass das Regelwerk stellenweise der Kommerzialisierung, wenn man jetzt im Football oder irgendwo anders in Sportarten sieht, dass praktisch die Kommerzialisierung da jetzt so
die Regeln vorgibt.
Die Regeln vorgibt, sehr dominant ist und nicht mehr so rein der sportliche. Natürlich ist der sportliche Wettkampf auch immer groß mit dabei, aber es geht um, wenn man jetzt auch Fußball nimmt, da geht es ja heute nur um Gelder und nicht jetzt irgendwie so sehr um Sport. Hm. Politik ist zum Glück weitestgehend immer ausgegrenzt, aber das ist jetzt mal ja im soziologischen Bereich, wenn man jetzt den Sport sieht. Deswegen wäre dann, glaube ich, wenn ich jetzt nochmal den Kraftsport jetzt irgendwie heranziehen würde als Thema, nicht jetzt so der geschichtliche Hintergrund, das der Fokus oder das, da wird sich jetzt, glaube ich, nicht so groß ändern, sondern eher die ganzen Bezugspunkte, die sie in der Moderne jetzt, die Einflussfaktoren, die jetzt auf den Sport einwirken, wie jetzt die Kommerzialisierung, so um das zu beschreiben. Das wäre, glaube ich, dann interessant, das so aus dem Aspekt zu beleuchten.
Okay, gut. Ja, Andi, das war jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Kommerzialisierung hat den Sport vereinnahmt.
Eingeholt,
du bist sozusagen noch auf einer einsamen Insel im Jugendclub.
Romantisch eher. Romantisch so, Insel. Das auf dem. Ich habe mich immer so als Praktiker bezeichnet. Ja? Also bei mir kommt es darauf an, das zu tun, Sachen zu tun. Gerade da ist der Fitnesssport ja genau das Pendant. Da müssen wir mit unserem Körper arbeiten, nicht jetzt mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder sonst was, sondern das ist das Reine, mit dem Körper zu arbeiten. Nicht jetzt irgendwelche Techniken erlernen oder irgendwelche taktischen, wie es jetzt in anderen Sportarten oder sowas ist, sondern das ist das, wie man kann es ja so sehen, wie der klassische Boxkampf, Mann gegen Mann.
Verstehe, ja, Fitness ist da der Vorteil, dass einfach sehr, sehr niedrigschwellige Einstiegshürden hat, also praktisch keine, ne? Also du kannst sofort los.
Im Prinzip kann jeder zu Hause ohne Geräte anfangen, den Körper zu trainieren. Mein Opa hat das früher, das war früher auch so, der hat früher immer das Zimmertouren gemacht. Das war auch in Vorkriegszeiten oder auch in den Kriegszeiten immer noch bekannt. Der hat jeden Tag seine Kniebeugen gemacht und merkt man schon.
Ja, das war so der Vorläufer des Home Gyms, ne? Also ich habe das Buch Turnen im Hause und da sind tatsächlich das Home Gym vorgegriffen.
Ja, ne? Und heutzutage gibt es schon wieder die Bestrebungen, wie man im Büro, in dem Büroalltag, die Leute, die sich halt nicht so bewegen, wie man die auch im Stuhl, am Schreibtisch, was für Übungen man da machen kann, dass die da aktiv bleiben. Da sieht man auch wieder, das Zimmertouren ist heute auch wieder populär im Büroalltag.
Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank an euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Andi, mach's gut.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Marc.
Zeit. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.